Einen schönen guten Morgen. Ich freue mich, mit euch heute Morgen ein Wort zu teilen. Ich weiß nicht, wie ihr euch vorstellt, wie kommt man auf Ideen, ein bestimmtes Thema zu wählen. Bei mir war diesmal so, dass ich mir eine Frage stellte, die eigentlich in der Christenheit eine große, groß gefragt wird und auch viel nachgedacht wird. Die Frage lautet nämlich, wie werden wir die Kirche lebendig machen? Das ist eine Frage, die rumgeht. Und da sind sehr viele Dinge, die man machen kann, um eine Kirche lebendig zu machen. Natürlich guckte ich auch nach, was zum Beispiel Oppendorf schreibt. Und in diesem Heft stellte ich fest, dass Oppendorf beschreibt, in Indien brennen die Kirche, aber die werden immer voller. Und da dachte ich, ist interessant. Überall da, wo Christenverfolgung ist, ist interessanterweise Wachstum. Gucke ich auf unsere europäische Landschaft, vielleicht noch amerikanische, da ist so gut wie kein Wachstum. Da muss man doch nachdenken, warum ist es so? Warum ist es so, dass dort die Gemeinde Jesu wächst und bei uns über 100.000 dieses Jahr werden sich von der Kirche abmelden? Das ist doch irgendwie verblüffend. Wo doch unsere Väter so ein Riesensegen, gerade in unserem großen Deutschland, guten Deutschland, gebracht haben. Was ist los mit unserer Kirche, mit unserer Gemeinde? Und da kam ich auf die Idee, mal in die Apostelgeschichte reinzuschauen. Und ich las Apostelgeschichte Kapitel 3. Und ich wünsche mir, dass ihr jetzt mit mir zusammen diese Apostelgeschichte Kapitel 3 von 1 bis 8 aufmacht. Die Überschrift, die Lähmung oder die Heilung des Gelähmten. Petrus aber und Johannes gingen hin in den Tempel um die 9. Stunde zur Gebetszeit. Und es wurde ein Mann herbeigetragen, lahm vom Mutterleibe. Den setzte man täglich vor die Tür des Tempels, die da heißt, die Schöne, damit er Almosen bettelte bei denen, die in den Tempel gingen. Als nun Petrus und Johannes sahen, wie sie den Tempel hineingehen wollten, bat er um ein Almosen. Petrus aber blickte ihn mit Johannes an und sprach, sieh uns an. Und er sah sie an und wartete darauf, dass er etwas von ihnen empfinge. Petrus aber sprach, Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth steh auf und geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sogleich wurde seine Füße und Knöchel fest. Er sprang auf, konnte gehen und stehen und ging mit ihnen in den Tempel, lief und sprang umher und lobte Gott. Soweit die Schriftlesung. Es ist sehr interessant. Und der erste Punkt, über den ich sprechen wollte oder möchte, ist Gebet, eine Gemeinschaft mit Gott. Wir müssen uns mal vorstellen, dieses Ereignis spielte sich in etwa so vielleicht drei bis vier Monate nachdem Jesus gekreuzigt wurde. Kurz nach Pfingsten. Und das ist eine Zeit, wo die meisten Leute eigentlich zu Hause sind, im Schatten sitzen und dahin düsen. Es ist eine Zeit, wo die Sonne prinzipiell in einem Zenit steht. Es ist eine Zeit, wo man normalerweise nicht mal den Hund vor die Tür jagt. Es ist eine sehr erschwerliche Zeit. Und wir wissen, wenn wir schon mal in Spanien zum Beispiel Urlaub gemacht haben, dass es dort zwischen 13 bis 16 Uhr immer eine Siesta gibt. Das heißt, eine Zeit, wo man sich zu nichts anderen aufmacht, als nur zur Ruhe. Und der Tag ist eingeteilt, ein bisschen anders als bei uns. 6 Stunden davor und danach wird dann bis spät in die Nacht gearbeitet und es wird abends erstmal mit der ganzen Familie gegessen. Es ist also Mittagszeit. Zu einer Zeit, wo man gewöhnlich normalerweise zu Hause sitzen muss. Aber diese zwei Menschen sind gerade um diese Zeit unterwegs zu einer Gebetsstunde. Wenn wir den Text weiter oder den Kontext noch weiterlesen, so müssen wir feststellen, es war wohl bei den Christen damals eine Gewohnheit, zu dieser Zeit, zu der unmöglichen Zeit, sich zu einem Gebet zu versammeln. Ja, und da dachte ich, was trieb diese Menschen an, zu dieser ungewöhnlichen Zeit zum Gebet sich zu versammeln? Und da guckte natürlich in den Kontext. Was gibt uns der Kontext her, um hier eine Antwort zu finden? Und ich las in Kapitel 2 eine sehr demütigende Erfahrung, die das Volk, gerade die Christen, in dieser Zeit gemacht haben. Als Petrus die erste Predigt hielt und ihnen vorhielt, dass sie, diese Leute, Jesus gekreuzigt haben. Und den, den sie gekreuzigt haben, hat Gott auferweckt. Und genau diese beschämende Botschaft war diejenige, die die Menschen erweckte. Das steht geschrieben, und das ging ihnen durchs Herz. Wahr ist, wenn wir so die Allgemeinheit anschauen, die Massen sind immer, immer selbstbewusst. Und die Masse, die damals schrie, die war total selbstbewusst, dass sie das Richtige machen. Die waren überzeugt davon, dass Jesus tatsächlich nicht der erwartete Messias war. Und sie schrien laut, kreuzige, kreuzige ihn. Wenn wir in unsere Landschaft schauen, so wissen wir genau das Gleiche, stellt sich fest. Die Masse ist immer selbstbewusst und behauptet Dinge, die man normalerweise nicht behaupten kann. Und ich stellte fest, dieses Selbstbewusst trieb sie dazu, dass sie nachdachten. Aber dieses Selbstbewusste war ja auch eine Täuschung. Sie haben festgestellt, diese niederschmetternde Geschichte, was sie getan haben, war gegen den Sohn Gottes. Das ist eine Not. Sie haben festgestellt, sie haben etwas falsch gehandelt. Und hier ist für mich auch eine Antwort. Jeder Mensch, der Jesus aufnehmen will und mit Jesus in Kontakt bleiben möchte, der muss durch diese enge Pforte durch. Er muss anerkennen, er steckt in großer Not. Egal aus welcher gesellschaftlichen Schicht dieser Mensch kommt. Jesus wurde einmal gefragt, Wie können wir den Himmel, das Himmelreich erreichen? Und die Antwort war sehr einfach. Da steht nämlich geschrieben, wenn ihr nicht werdet wie Kinder, könnt ihr das in das Himmelreich nicht kommen. Matthäus 18, Vers 3. Was eine niederschmetternde Erfahrung, die jeder Mensch, egal wie viel Kenntnisse er hat, machen muss. Diese einfache Botschaft kann nur auf diesem Wege erkannt werden. So normal, so kindlich, so einfach und doch eine große Not. Aber Jesus blieb bei dieser Aussage so nicht stehen. Er sagte in den Seligpreisungen, die erste Seligpreisung ist nämlich folgende. Da steht nämlich geschrieben, selig sind die da geistlich arm sind, denn ihnen gehört das Himmelreich. Jeder Mensch muss durch diese niederschmetternde Erfahrung hindurch. Er muss erkennen, ohne Gott, ohne seine Zusage, ohne seine Gunst kann ich den Himmelreich nicht erben. Ja, selbstbewusst sind wir alle im gewissen Sinne. Das ist das, was unsere Zeit proklamiert. Du musst selbstbewusst auftreten. Wir kennen das. Besonders dann, wenn wir uns an eine Arbeitsstelle bewerben wollen, da ist das selbstbewusste Auftreten schon sehr gefragt. Ich weiß noch ganz genau, als ich in einer Sparte in die nächste wechseln sollte, da rief mich mal der Chef, der mich einstellen wollte, ja, Herr Renz, sagen Sie mal, wie schätzen Sie sich ein? Ich habe gesagt, wissen Sie was? Ich bin ja jetzt schon ein bisschen älter, ne? Ich bin ja schon über 45. Wissen Sie was? Ich sage Ihnen, ich bin ein Mann zwischen 3 und 2. Der guckte mich an. Ja, solche Leute suchen wir. Tja, und er hat mich eingestellt. Er hat mich danach auf die Stufe gehoben. Kein Techniker kam dahin als ich. Nur, weil ich ehrlich war. Ich bin nicht der Beste. Aber wisst ihr, was das kostet, einmal das einzusehen? Diese Selbstbewusstheit mal abzulegen. Und das ist das, was ich merke, was diese ersten Christen erfahren haben. Sie haben erfahren, sie haben Christus gekreuzigt. Und diese niederschmetternde Geschichte, die sie gemacht haben, führte sie dazu, dass sie die Not erkannten. Aber in diesem Erkennen liegt ein Trost. Ihr könnt euch jetzt in den Spiegel, wenn ihr Christen seid, stellen und sagen, ja, ich weiß, ich habe große Not, aber ich weiß auch, von wo meine Hilfe kommt. Das ist die Zusage. Zunächst diese Erfahrung und dann die Zusage, meine Hilfe kommt vom Herrn. Das Zweite, was ich hier festgestellt habe, ist, sie haben festgestellt, sie brauchen die Kraft und sie haben sie nicht. In Hebräerbrief Kapitel 4, 14 bis 16 lesen wir folgende Worte. Weil wir denn einen großen Hohepriester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht könnte Mitleid haben mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allen wie wir, doch ohne Sünde. Und jetzt kommt's. Darum lasst uns hinzutreten zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, zu welcher Zeit? Zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Das ist die Feststellung. Das ist genau das, was die ersten Christen auch festgestellt haben. Wir können ohne Jesus nicht. Ja, ich weiß, solange man jung ist, braucht man den anderen nicht. Ich habe das auch erlebt. Ich weiß noch sehr genau, als mich mein Vater, als ich dann geheiratet habe, meinen Rat geben wollte, habe ich gesagt, weißt du was, Vater, ich bin jetzt erwachsen genug, ne? Und du könntest mit deinem Rat ein bisschen zurückhalten. Ja, es ist eine Phase, die wir alle durchmachen. Wir müssen auch durch die Phase durch. Wir müssen auf die Nase fallen. Damit wir merken, dass es so nicht geht. Ich habe noch ein Bild vor meinen Augen von meinem Enkelsohn. Das ist unser zurzeit noch letzter Enkelsohn. Vielleicht kommen noch welche, weiß ich nicht. Aber der ist jetzt 5 Jahre alt. Aber damals war er so 2. Wir waren beim Sohn eingeladen. Wir haben was gegessen, getrunken und dann wollten wir los. Und dann wollte er zeigen, dass er sich selber die Schuhe anziehen kann. Und er hat geschrien, per Tu, mit 2 Jahren. Er konnte die Schuhe nicht anziehen, aber er wollte angeben, er kann es. Merkt ihr? Diese Erfahrung haben wir doch alle so in etwa gemacht. Oft haben wir diese Krücken benutzt, die normalerweise auch nicht halfen. Oft haben wir Wege beschritten, die scheinbar zum Ausweg führten. Da haben wir genug Beispiele, denke ich mal, in unserem Kopf. Ich muss da nicht sehr viel ausweiten. Und erst mit der Zeit stellen wir fest, wir sind doch sehr schwach. Und wir brauchen tatsächlich Hilfe. Und das ist das, was hier steht. Und ich denke, dass meine Geschwister, die ersten Geschwister, genau diese Not erkannten, ohne Jesus können wir nichts tun. Wir brauchen seine Hilfe, wir brauchen seine Kraft. Und deshalb gingen sie regelmäßig zu einer Gebetsstunde. Aber ich fand noch eine dritte Position, die mit diesem Ganzen, warum sie zu dieser unmöglichen Zeit zum Gebet eilten, ja, es ist eine Art, die man sagen kann, wir reden gerne mit unserem himmlischen Vater. Ja, es ist echt wahr. Diese Erfahrung haben alle Väter gemacht. Wenn sie mal so eine Woche unterwegs waren und die Familie nicht gesehen haben und nach so einer Reise nach Hause kommen, als erstes kommen die Kinder dann in den Arm. Ich weiß, ich bin aus Hamburg mal zurückgekommen und meine Kinder liefen zuerst. Ich sagte, Moment, ich begrüße erst meine Frau. Aber dann saßen sie alle auf einmal, alle 4 auf meinem Schoß. Und jeder plapperte alle seine Wünsche, alles, was sie so erlebt haben, mir aus. Ist doch eine Erfahrung. Sie haben auf den Papa gewartet und jetzt plötzlich ist er da und dann wollen sie alles ausschütten. Stimmt das? Haben wir doch alle erfahren. Aber wisst ihr, aber so ist es doch, wenn wir mit unserem himmlischen Vater reden. Ich rede gerne mit meinem himmlischen Vater. Gestern Abend bin ich schon kurz nach 10 ins Bett gegangen. Heute Morgen um 5 war meine Zeit zu Ende. Als erstes nehme ich grundsätzlich erstmal ein Bibelwort, lese ich so 2, 3 Kapitel und dann rede ich mit meinem Vater. Und ich freue mich, dass ich mit ihm einfach so austauschen kann. Und das ist ja das, was es wahr ist. Wir pflegen gerne den Kontakt zu den Menschen, die wir mögen. Stimmt? Aber das ist unser himmlischer Vater. Und genau das, denke ich, haben die ersten Christen gehabt. Deshalb kann ich verstehen, warum Petrus und Johannes zu dieser unmöglichen Zeit zum Gebetsstunde eilten. Ich kann es verstehen. Aber ich kann auch jetzt behaupten, dass es tatsächlich so ist, wenn wir so im Gebet mit Gott verbringen, dass es eine Gebetsgemeinschaft ist. Ich weiß, dieses Kapitel hat noch ein paar andere Ansätze oder dieser Abschnitt, und ich möchte jetzt mich zu den anderen Abschnitt wenden. Hier in diesem Kapitel haben wir gelesen, ein Wunder. Ein Wunder sondergleichen. Dieser Mann war in etwa 40 Jahre alt, so lesen wir zumindest ins Kapitel 4. 40 Jahre alt, und diese 40 Jahre verbrachte er an dieser Pforte. Natürlich, als er Kind war, nicht. Aber wir können sagen, gute 30 Jahre ganz bestimmt. Und das ist auch sehr interessant. Ihn brach man immer zu dieser Pforte, wo man in den Tempel gehen konnte. Aus vielen Berichten weiß ich, dass bei den Bettlern bestimmte Plätze sehr begehrt sind. Und da ist ein regelrechter Kampf um diese begehrten Plätze. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das Gleiche auch damals war. Nicht jeder durfte an dieser Pforte betteln. Es ist normal. Jeder wollte dort betteln, wo er am meisten was bekommen könnte. Und das ist auch so. Zumindest kann ich mir das sehr gut vorstellen. Aber dieses Wunder ist mehr als ein Wunder. In Regelrecht haben oder machen wir so um die 90, 95, vielleicht sogar 99% der Erfahrung, dass wir auf natürliche Art gesund werden. Nehmen wir mal so ein Beispiel, wenn wir jetzt uns erkälten, da brauchen wir nichts tun. Gott hat in uns ein Immunsystem installiert, dass wir von selbst gesund werden. Unser Immunsystem beginnt zu kämpfen und wir werden gesund. Diese Erfahrung machen wir als Menschen am meisten. Es sind natürliche, gesetzmäßige Kräfte, die Gott in diese Welt hineingepflanzt hat, die tatsächlich uns gesund machen. Wenn ich an die Umweltverschmutzung nur einmal denke, wie viel Schrott haben wir in diese Umwelt hineingepumpt und sie kippt nicht um. Mein logischer Verstand sagt, dass Gott hier etwas gemacht hat. Gott hat Grundsätze geschaffen, die er niemals abschaffen kann und auch wird. Aber was ist denn ein Wunder? Ein Wunder ist etwas anderes. Und ich habe da so an ein Beispiel gedacht. Wir alle haben doch schon mal festgestellt, dass wir ein Werkzeug zwar gebaut haben, mitgenommen haben, aber zu diesem gerade Zeit haben wir es nicht in der Hand. Nehmen wir mal so ein Beispiel, wenn wir irgendwo einen Ausflug machen und wollen dort zelten. Wir haben den Hammer vergessen. Was machen wir? Ja, der Hammer ist dafür da, damit wir tatsächlich die Pfosten da reinschlagen. Aber braucht man einen Hammer nur alleine, um die Pfosten reinzuschlagen? Man kann doch etwas anderes nutzen, oder? Und wir haben es genutzt. Wir haben dann einen Stein gesucht und anstatt Hammer haben wir den Stein benutzt. Obwohl das ideale Werkzeug war der Hammer. Und wisst ihr, und das ist genau ein Bild für mich, was Gott in den Wunder macht. Er setzt Gesetze ein, aber wenn er Wunder tut, nimmt er sie nicht an. Er handelt außerhalb dieser Gesetzmäßigkeit. Und das ist ein Wunder. Das ist wirklich interessant. Gott setzt die Naturgesetze aus und betrachtet sie nicht, sondern er heilt. Und das ist hier genau so geschehen. Aber als ich das Wort Wunder noch weiter an mir anschaute, dachte ich, das ist sehr interessant. Warum steht das hier in so einer Ausführlichkeit? Es gibt selten ein Wunder, das so beschrieben wird, wie hier in Kapitel 3 von 1 bis 8. Und ich kam auf folgende Idee. Überall, wo Wunder geschahen, hat man sie, diese Wunder, als Zeichen benutzt. Oder benutzte Gott als ein Zeichen, zu zeigen, wer er ist. Ihr kennt die Geschichte mit dem Nikodemus. Er kommt dahin zu Jesus und sagt, weißt du, diese Zeichen und diese Wunder, die du tust, kann kein normaler Mensch machen. Es sei denn, Gott mit ihm. Das heißt, Zeichen und Wunder sind mehr. Zeichen sind auch eine Anzeige für Gott, für Gottes Allmacht. Und so ist dieses Wunder mehr als nur ein Wunder. Dieses Wunder ist aber auch ein Zeichen. Aber Zeichen sind ja auch im Prinzip Bilder, die uns eine Lehre vermitteln. Das sind Gleichnisse, durch die Gott uns Menschen zeigt, was er meint. Ich merke, meine Zeit läuft so schnell, aber ich denke mal, so ein, zwei Zeichen, die ich hier rauslesen oder zeigen möchte, schaffe ich noch. Also dieses Wunder, was wir uns angeschaut haben, ist tatsächlich mehr. Es ist ein Bild, ein Gleichnis, dass Gott uns etwas vermitteln möchte. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, dass Gott oft Bilder benutzt, um uns zu zeigen, wie wir sind. Und da steht zum Beispiel in der Jesaja Kapitel 1, Vers 5, dort sagt Gott, und zwar illustriert, dass sein Volk Israel von oben bis nach unten total krank ist. Und er sagt, du hast überhaupt keine heile Stelle in dir. Damit zeigt er, illustriert er, was er eigentlich meint. Er meint eigentlich, deine Seele, dein Inneres ist total hin. Da ist nichts Heiles. Und so denke ich mal, dass man dieses Wunder, dieses Zeichen auch als ein Bild benutzen kann, um zu zeigen, dass die Welt um uns herum überhaupt nicht imstande ist, Heilungen zu schaffen. Ja, es ist echt wahr, dass sie in der Lage ist, Almosen zu geben. So Momente, wie man Glücksmomente sagen kann, das ist in der Lage. Und da denke ich zum Beispiel an einen Mann, der in der Klinik im AHA liegt und der wird eine Lebertransplantation bekommen und er erfährt dieses Natürliche. Er erfährt dieses Glückmoment, er kann noch eine Zeit lang mit seinen Lieben verbringen. Leute, es ist schön. Es ist wunderbar. Aber es ändert in der Gesellschaft um uns herum nicht viel. Das ist ein Glücksmoment für eine Person, für eine Zeit lang. Das stimmt. Aber im Prinzip kann die Umwelt um uns herum niemals mehr geben als nur kleine Almosen. Und das ist das, was hier eindeutig geschildert wird. Dieser Mann hat ständige Erfahrungen gemacht. Er hat fürs Überleben gekriegt und man musste ihn am nächsten Tag immer wieder hinbringen und immer wieder betteln wollen müssen. Die Bibel sagt, gerade in Psalm 51, Vers 7, da sagt David: Siehe, ich bin in Sünden geboren und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Das ist ein hartes Wort. Aber das ist das, was wir feststellen. Wir kommen auf diese Welt und wir haben ein beschriebenes Blatt. Unsere Genetik sagt es. Wir kommen nicht auf diese Welt einfach neutral. Wir kommen auf diese Welt und sind sofort in der Lage, sowohl das Gute wie das Böse zu tun. Und jede Mutter hat schon diese Erfahrung gemacht. Ich weiß noch sehr genau, als wir unser Kind so in Armen hatten und nach 4 Monaten durften wir dann in unser Haus ziehen und wir saßen, Erna und ich, am Tisch und Erna fütterte das Kind, das erste war schon 6 Monate alt und zack, beißt das Kind ihr in die Brust. Und ich denke, was macht der Typ? Ich saß da so hilflos. Und meine Frau sagte zu ihm: Tu das nicht, das tut doch weh. Weißt du, was er macht? Nochmal. Und lacht. Wer hat dem Kind das gesagt? Kein Mensch. Leute, das ist ja das, was wir verstehen müssen. Unsere Welt um uns herum kann uns nicht viel bieten. Sie kann, ja, Reize schaffen. Reize haben wir genug, wirklich. Und Momente des Glücks haben wir auch. Aber das ist eine klare Vorstellung von diesem Mann. Dieser Mann konnte reden. Ja, er konnte wahrscheinlich auch diskutieren. Er hatte sogar Hände, er konnte die Hände ausstrecken und betteln. Aber er hatte ein Dilemma. Er konnte nicht laufen. Und das war: Wir können Gott durch unsere menschlichen Fähigkeiten, seine Weisheit nicht erkennen. Wir brauchen Gottes Hilfe. Und hier ist die Welt tatsächlich hilflos. Sie kann uns Gott nicht zeigen. Ja, sie kann uns gute und schöne Hilfsmomente geben. Aber die wirkliche Lähmung zu beseitigen, geht nicht. Und wisst ihr, und hier ist wieder ein Trost, das kann nur Jesus Christus. Und das kann nur ein Christ erfahren, der folgende Aussage dann trifft, wie es Paulus einmal getroffen hat. In Philipper 1, Vers 21 steht es: Denn das Leben ist für mich Christus und Sterben ist mein Gewinn. Wow. Welch ein tröstender Satz. Ist das nicht gut? Und das ist das, was uns Jesus alleine nur geben kann. Anbetracht der Zeit werde ich eine Sache überblättern und ich komme nur zu dem letzten Punkt. Das ist der Punkt, den ich sagen kann. Hier ist aber auch ein Auftrag an uns Christen. Der ist hier auch geschildert. Da steht nämlich Folgendes. Silber und Gold besitze ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth steh auf und geh umher. Ich las von einem Papst aus dem 12. Jahrhundert, Thomas von Aquin hat ihn wohl besucht und sie gingen durch diese große Kathedrale in Rom und der Papst zeigte ihm alles Mögliche und er sagte, guck dir das an, wie viel Gold und alles Glänzende, wie viele Edelsteine wir dort haben. Ja, sagt der Papst, wir können nicht mehr sagen, Silber und Gold haben wir nicht. Thomas von Aquin antwortete, aber ihr könnt auch jetzt nicht mehr sagen, geh umher. Stille. Wir wissen, dass unser Auftrag ist etwas anderes, als die Menschen um uns erwarten. Ja, sie erwarten von uns Christen tatsächlich auch seelischen Trost. Sie erwarten von uns in gewissem Sinne auch Almosen, die wir zum Beispiel unter dem großen Deckmantel wie soziale Einrichtungen verstehen können. Ja, sie erwarten von uns das. Und im gewissen Sinne schüren wir sogar den Gedanken, wir können es. Aber wisst ihr was? Das alles ist zweitrangig. Das ist nicht unser Auftrag. Unser Auftrag ist, uns um das Innere, um die Seele des Menschen zu kümmern. Und da bin ich total sicher, da sind wir als Gemeinde Jesu Christi total prädestiniert. Denn wir wissen, warum wir in der Welt so viele Schwierigkeiten haben. Ja, wir wissen, warum Kriege kommen. Und die Kriege und das Ganze drumherum kommt nur daher, dass der Mensch ohne Gott lebt. Er kennt Gott nicht. Und dieses Dilemma, dass er Gott nicht kennt, landet wo? Natürlich in den Süchten, die wir heute Morgen schon gehört haben. Das ist normal. Da müssen die Menschen landen. Ohne Gott existiert nur wirklich dieses Böse, dieses Neiden, diese Eifersucht. Ja, schließlich und endlich tatsächlich, dass sie einander töten. Ja, die Menschen wissen, dass Alkohol schadet. Aber sie unternehmen nichts. Die Steuer kassieren sie gerne. Und noch wie. Aber wir als Christen wissen, dass das Problem in dieser Welt daher liegt, dass der Mensch Gott nicht kennt. Und was nützt es zum Beispiel, an diesem Beispiel zu bleiben, dass Petrus und Johannes ihm für einen Tag eine Versorgung geschenkt hätten? Er säße doch den nächsten Tag genau schon wieder da und bettelte wieder. Das bringt nicht viel. Das hat wenig Sinn, nur sich hier an diesem Gebiet zu versuchen und zu starten. Die Gemeinde Jesu zielt eindeutig auf die Seele des Menschen ab. Sie zielt und sagt der Welt, du musst mit Gott ins Reine kommen. Und das ist hier der Auftrag. Und genau das haben diese zwei Menschen, Johannes und Petrus, gemacht. Sie gaben ihm keine Almosen. Sie gaben ihm das Heil. Und dieses Heil haben sie ganz deutlich gesagt, dass das nur in Jesus Christus allein ist. Im Namen des Herrn Jesus Christus steh auf und geh umher. Es bietet sich die Frage an, sollen wir uns als Christen sozial engagieren? Sollen wir Krankenhäuser bauen? Sollen wir humanitäre Hilfe leisten? Aber selbstverständlich, ganz klar, ja, für 10 Millionen ein Krankenhaus bauen. Jawohl. Und wenn sich in diesem Krankenhaus nur ein einziger Mensch zu Christus finden, so sind diese 10 Millionen gut investiert. Und das ist der Punkt. Wir Christen haben den Auftrag, diese Welt mit Christus bekannt zu machen. Damit ein einziger Satz in der Bibel die Wahrheit wird. Und er steht in Römer Kapitel 10, Vers 13. Denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Und das ist unser Auftrag. Ja, die humanitäre Hilfe müssen wir leisten. Aber nur mit einem Ziel, dass Menschen Jesus Christus kennenlernen. Damit sie gerettet wird. Damit sie verstehen, sie leben in einer Welt, die Gott nicht kennt. Und sie sich von ihren bösen Wegen abwenden. Ich möchte schließen. Warum beten Christen? Weil sie ihre Not erkannt haben. Zweitens, weil sie ein Bedürfnis festgestellt haben. Und weil sie gerne mit Gott in dieser Gemeinschaft Zeit verbringen. Dieses Zeichen ist mehr als nur ein Wunder. Wunder sind Gottes Zeichen. Sie sind auch Bilder für die alle Welt und der Gemeinde. Der Auftrag Jesu soll in diesem Vers enden. Denn wer den Namen des Herrn anruft, soll gerettet werden. Amen.